Jetzt ist es. So ist das mit der Technik. Grüß Gott zusammen. Die Frage am Anfang, wie immer, möchte jemand noch etwas, wenn man hinterher nochmal nachgedacht hat oder es nochmal angeguckt hat, noch etwas nachtragen, einwenden, ergänzen, Rückfragen zum letzten Mal? Wir haben ja eingesetzt mit der Angst bei Balthasar und erstmal also die theologischen Dimensionen von der Angst, Altes Testament, Neues Testament, dann der Sünde überhaupt und wie wir, obwohl wir Sünder sind, jetzt dann zugleich auch mit dem Tod und all dem was zu tun haben. Und jetzt geht er in dem Schritt, wo es jetzt weitergeht, im Rückgriff auf die Philosophie. Balthasar war ja selber kein Philosoph, er war Germanist und hat eben seinen Doktor gemacht mit dieser großen Arbeit über die, später hieß es dann die Apokalypse der deutschen Seele, also die deutsche Literatur, auch die deutsche Philosophie, zugleich in der Neuzeit hinein. Und war sonst eben eigentlich Theologe, aber hat eben auch natürlich also Philosophie sehr viel gelesen und in dem kommt das immer wieder vor. Und jetzt geht er eigens darauf nochmal ein, schon um auch zu gucken, was ja dann unmittelbar nicht so auftaucht, dass tatsächlich innerhalb der Bibel ja diese besondere Situation ist, eben der Mensch nach dem Sündenfall. Wir dürfen, das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder bewusst machen, dass unsere Erfahrung von Leiblichkeit, von Endlichkeit, von überhaupt Dasein nicht einfach das ist, was das Wesen von Wesen ist, die Leib und Seele haben, also Geist, Seele und Leib, sondern dass da ja die Unordnung von der Erbsünde drin steckt nochmal. Also wir sind nicht so, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Und das gilt für alle unsere Verhältnisse. Und woher sollen das die Philosophen wissen? Die nehmen das natürlich als die Natur des Menschen. Dass es so ist, während in dieser Tradition eben klar ist, nichts ist ja mal so, wie es war. Bis hin auch zu den Verhältnissen, die es gibt. Die stellen sich dann je nachdem auch in anderen Literaturen nochmal anders dar. Ein Beispiel, ich hatte es angesprochen, auf den Sündenfall hin wird erstmal die Schlange verflucht von Gott, aber Adam und Eva werden nicht verflucht, sondern es wird einfach nur beschrieben, wie es ihnen jetzt geht. Und ich habe neulich wieder ein Buch gelesen, wo dann steht, das ist die Strafe Gottes, von Strafe steht da überhaupt nichts, sondern es wird einfach nur geschildert, dass es so ist. Das wird zum Beispiel sichtbar, dass eben tatsächlich die Rolle der Frau in den Kulturen, dass dort gesagt wird, der Mann wird über dich herrschen, einfach als Faktum beschrieben, während das im Koran als eigentliches Wort und Festlegung Gottes drin steht. Das sagt, die Frau ist einfach weniger als der Mann ist einfach höher und größer und geistiger und das sei eben so. Und deswegen heißt es ja auch, wenn die Frau sich da nicht fügt, muss man sie schlagen. Das steht also genauso im Koran drin. Das während an sich biblisch, auch wenn das zwischendurch immer wieder unterschlagen worden ist, gesagt wird, das ist eine Folge des Sündenfalls. Es ist nicht zu ändern, es ist so, ja. Und keine eigentliche neue Strafe, sondern eine Folge, wenn man den Text liest. Auch wenn es dann so unter den Theologen zwischendurch auch so Vorstellungen gibt, als sei das jetzt Gott verfügt, oder? Und die Strafe oder so steht aber, wenn man den Text anguckt, nicht da. Und er geht jetzt also die rein philosophisch jetzt das Wesen der Angst an und sagt und will das untersuchen und will also möglichst eben nicht verkürzt zu Gesicht bekommen, sondern was heißt diese menschliche Naturkontakt, der eben faktisch niemals natürlich war oder sein wird, sondern eben zwischen einer ursprünglichen Berufung, Sündenfall, und wir leben ja nicht bloß einfach nach dem Sündenfall, sondern nach der Erlösung. Das gehört ja auch hinein. Das zählen ja auch so auf, diese sogenannten Status des Menschen, die Lebensstatus, also Paradies, dann verloren, dann erlöst. Und in der Erlösung bleiben natürlich eine ganze Reihe dieser Folgen bestehen. Aber zugleich gibt es ja auch nochmal die Dimension dann der eschatologischen Hoffnung, die drin steckt. Aber die Erlösung ist auch schon da und hat deswegen die Situation geändert gegenüber dem alten Bund, der dort schon auftaucht. Und da ist eben der erste Gedanke, der der Unselbstverständlichkeit, möchte ich mit Balthasar sagen. Wenn eben seit Platon die Philosophie ihren Grundakt in der Bewunderung sieht, das ist also der Punkt, die Bewunderung, dann hat es eben nicht eines Heideggers bedarf, um die Nähe zur Angst da zu entdecken. Taumatsein heißt erstmal in intransitivem Gebrauch sich wundern, zweifeln, nicht verstehen. Das steckt in diesem Wort drin, also es ist etwas unverständlich und schwierig verständlich und man muss es sich erst einmal klar machen. Bei Apel zum Beispiel können Sie lesen, man hat darüber gestritten, ob die Philosophie aus dem Zweifel oder aus der Bewunderung entstanden sei. Hegel ist der ersten Meinung, dass sie aus dem Zweifel kommt. Er sagt, es ist eine Verwirrung, mit der die Philosophie eigentlich anfangen musste und die sie für sich hervorbringt. Man muss an allem zweifeln, sagt Cartesius, eben, klar, das ist also typisch Neuzeit, in diesem Bruch, der ja nicht zuletzt auf Theologenäußerungen zurückgeht. Weil eben theologische Äußerungen zu Ende des Mittelalters sagen, Gott ist so über alles erhaben, er wird von der erster Linie von der Allmacht gedacht, dass wir gar nicht wissen können, was er wirklich will, sodass auch Luther deutlich unterscheidet zwischen dem Willen Gottes an sich und dann noch dem Geordneten für uns, sodass dann Theologen ja gesagt haben, Gott könnte uns auch den Hass befehlen und das müssten wir tun, da gibt es überhaupt keine Basis, worauf dann eben die Philosophen gesagt haben, dann müssen wir es ohne Gott probieren. Dass wir ein Völkerrecht aufbauen müssen, et si Deus non daretur. Denn auf so einen Gott kann man sich ja nicht beziehen. Es gibt Leute, die werfen das dem Genius Malignus, dem Descartes vor. Das ist aber völlig ungerecht, denn der reagiert nur auf diese Äußerungen von Theologen. Und sagt, da kann ich mich erstmal nicht darauf verlassen, wo soll ich da etwas finden und das aufbauen. Und Plato sagt eben, wer zweifelt, muss schon gedacht haben, der Anblick des gestirnten Himmels in seiner stillen Erhabenheit, die Größe, Macht und Mächtigkeit der Natur wecken die Bewunderung des empfänglichen Geistes. Das ist erstmal die Basis, also wirklich die Bewunderung, die sich hier zeigt und auftaucht. Das muss man sehen. Und muss man gucken, wo gehört das dann hierhin, also die Philosophie als Vermittlung zwischen Himmel und Erde. Und so ist also dann die Iris, die Götterbotin, ist bei Hesiod die Tochter des Taumas, also der Bewunderung. Es ist einfach eine Herrlichkeit, was sich da so tut und entwickelt. Das fällt einfach auf, die Ordnung in der Welt. Deswegen heißt die Welt ja auch Kosmos, Schmuck in der Form, die erstmal gegeben ist. Also man kann das irgendwie als eine künstliche Unterscheidung machen, aber sie besteht eben. Entsetzen und Schwindel führen eher zu einer Fluchtbewegung, als dass sie also dazu die Nachdenken führen. Und tatsächlich stehen sich also Hoffnung und Angst daher seit alters einander entgegen. Und nun gerät der Hörer eben, wenn er das so anguckt, in eine überraschende Kehre. Die Hoffnung ist mit dem Bericht der Erreichlichkeit irgendwie verbunden nochmal. Weil sonst würde ich ja nicht hoffen. Man sehe sich ja nur da und sagt, da gibt es was, aber ich komme nicht dran. Das heißt, die Hoffnung ist zwar keine Sicherheit und kein Wissen, aber eben doch eine Zuversicht. Dass man sagen kann, nein, das wird irgendwie gehen bei der Subjekt, während die Angst eben tatsächlich so in diesem Objektiven da steht und was macht man dann? Und dann wird da gesagt, da schmilzt das Ich gleichsam zu einem Punkt oder Nichts zusammen und das Ereignis reiner Sachlichkeit ist dann zugleich auch der Punkt der Angst. Also was mache ich als kleines Wesen angesichts des Kosmos mit dem drohenden Tod und dergleichen? Und diese natürliche Furcht, die gilt zuerst mal dem zerstörenden Übel natürlich. Und der Inbegriff aller Übel ist eben der Tod. In diesem Verschwinden hinein. Allerdings ja nicht schlechthin, sondern zugleich muss ja dieses Übel nahe sein und auch nicht unausweichlich sein. Wenn es unausweichlich ist, bin ich einfach verzweifelt. Dann bleibt ja nichts übrig. sondern hier drängt sich ein Übel auf, es droht, das ist der Ausdruck. Und was macht man angesichts dessen? Das ist erstmal so das Wesen der klassischen Angst, um das unterzubringen. Also eine Antwort auf ein drohendes Übel, eine konkrete Bedrohung. Und so gehört dann die Angst eben zu den Passiones Animae. Und gehört deswegen also mehr zum Streben als zum Aufnahmevermögen. Das ist eigentlich das, was drinsteckt. Und der Geist macht es vor allen Dingen aus. Balthasar, das Selbstseinsvertrauen des mittelalterlichen Menschen ist so groß, dass die Angst als eine das endliche kreatürliche Sein in Frage stellend gar nicht gesichtet wird. Die haben eigentlich nur im Kopf die Furcht vor konkreten Drohungen, also Krieg, Krankheit, Unwetter, was es alles so gibt. Aber im Ganzen sind die eingebettet. Natürlich hatten die Leute Angst vom Tod, aber wenn Sie die Bücher da angucken, der Ars Moriendi, dann sehen Sie auch, was es da alles an Hilfen gibt, wie man sich eben zu benehmen hat und was dann in der Todesstunde zu geschehen hat. Das ist ja dann ausführlich nochmal dargestellt, damit das in Ordnung kommt an der Stelle. Und erst als die Bedrohung des endlichen Geistes dann ihnen als Ganzes so in Frage stellt, kommt es also dann zum Anschluss an die alttestamentliche Angst. Die taucht dann wieder auf, also die Angst des Tieres, ein von der rein geistigen Angst deutlich unterschiedenes Phänomen dann. Zu Recht allerdings hat die alte Philosophie die menschliche Angst statt rein geistig immer auch als ein geistleibliches Geschehen verstanden. Das müssen wir uns ja sowieso immer eigens sagen. Wir sind, denke ich, schon alle auch ein bisschen in der Gefahr, von Platon und von Descartes zu sagen, eigentlich sind wir die Seele. Und dann stecken wir in einem Körper, wie man heute ja fast auch nur noch sagt, weil das Wort Leib so aus der Mode gekommen ist. Und das ist nicht richtig, sondern wir sind wirklich Geist-Leib-Wesen. Gegen diese Vorstellung Plato und Descartes zu sagen, wir sind Geistwesen, ein Gespenst in der Maschine, in einem eben Körper, mit dem wir uns da abquälen, nein, sondern genau beides, diese Beziehung von Transzendenz und Kontingenz, das ist es. Und das muss man dann grundsätzlich entwickeln und heute befremdet das natürlich eher, das so metaphysisch zu entwickeln. Trotzdem gucken wir mal an, wie die das gemacht haben. Transzendenz heißt übersteigen, Überstieglichkeit besagt die Angespanntheit des Geistes, dem das Seiende erst recht als solches vor diesem unbegrenzten Hintergrund des Seins begegnet. Wir sind immer im Sein im Ganzen dort da. Und diese Lehre lässt sich weder schlechthin als nichts bezeichnen, noch als etwas, sondern was ist es? Es ist auch nicht bloß der Inbegriff aller Dinge, sondern es ist eben eine unbegrenzte Offenheit für ein Horizont. Die Mittelalterlichen haben ja auch die Welt als geschlossen gedacht. Es ist ja eine Kugel, die Welt, der Kristallhimmel. Und dieser Kristallhimmel ist im göttlichen Feuer. Also Empyreum ist das göttliche Feuer. Und im göttlichen Feuer gibt es eben den Kristallhimmel und innerhalb des Kristallhimmels dann die anderen Himmelsschalen, die dann folgen, der Fixsternhimmel und dann also die Planetenhimmel, bis dann in der Mitte die Erde ist, die dort steht. Aber das Ganze ist umschlossen und eins und gefasst. Und das wird natürlich dann anders, wenn ich es jetzt nicht mehr so griechisch geschlossen denke, sondern als ja, uferlos, so wie das heute ist. Man gar nicht sehen kann, wo das hingeht. Und so zeigt diese ontologische Differenz eben, wie Heidegger das nennt, einerseits die Kontingenz, das heißt die Nicht-Notwendigkeit und die Nicht-Selbstverständlichkeit des Seienden gegenüber dem tragenden Sein. Was also nun? Wir haben also die Spannung zwischen allem, all und uns selbst. Das nennt dann Balthasar die Spannung zwischen all und diesem oder zwischen Sinn und Fakt. Also wenn ich nachdenke über den Sinn, wozu das Ganze, habe ich eigentlich das Ganze im Blick. Und jetzt gibt es nochmal die Spannung mit meinem persönlichen Problem, was da jetzt. Also um ein einzelnes Seiendes zu erkennen, müssen wir es vom Sein aus erfassen. Und Sein ist keine Kategorie. Sein ist ein Wort für schlechthin alles. Und bei den Begriffen gilt ja, für je mehr Dinge ein Begriff gilt, also je größer seine Ausdehnung ist, desto kleiner ist sein Inhalt. Wenn ich sage Fachliteratur, ist das begrenzter und gefüllter, als wenn ich sage Druckwerk. Sodass also bei Begriffen gilt, je weiter, je mehr Bezeichnung, desto weniger Inhalt, je mehr Inhalt, desto weniger Bezeichnung. Und jetzt ist es beim Sein gerade andersrum. Das Sein ist einerseits das Leerste, weil von allem gesagt werden kann, es kann sein, aber alles, was man zum Sein dazu tut, ist ja auch wieder seiend. Und deswegen sagt auch die Tradition, das Sein ist gar kein Begriff. Thomas sagt, es ist eine Intentio, etwas, worauf ich abziele, eine Absicht, weil es eben zugleich das Leerste und das Gefüllte ist. Und sonst haben wir eben wie in Platons Höhle da die Schattenbilder. Und wie kommen wir jetzt, und das, die Dinge sind, und die Lichtquelle ist eigentlich hinter uns, wie kommen wir da irgendwie ran? Wie soll das gehen? Und da vermischt sich eben Allgemeinheit und Besonderheit. Und das findet eben Balthasar, sagt er, das ist tatsächlich hier merkwürdig geregelt. In der Tat ist Faktizität ein besonderer Anstoß. Wieso gibt es diese pure Faktizität? Wieso gibt es mich? Und da kann sich jeder von uns fragen, wie zufällig sind wir zustande gekommen? Das geht vom Ängsten los. Welches Spermium macht das Rennen? Statt der großen Zahl von Brüdern oder Schwestern von jedem und jeder von uns, wie wir hier sitzen, die es eben nicht gibt, sondern eben uns. Und dann geht es über diesen einen Akt, dann weiter zurück, dass also die Eltern da überhaupt überlebt haben und die Vorfahren, sodass es uns überhaupt gibt. Eine unglaubliche Zufälligkeit in dem Ganzen, die ja auftaucht. Und das ist eben ein besonderer Anstoß dann noch einmal für den Menschen. Und dann kann man sich fragen, woher, wenn das wirklich alles wäre, muss man sich nicht wundern, die sich ausbreitende Selbstverachtung des Menschen, die man heute in der Anthropologie beobachtet, wo es so Bücher gibt wie Der Mensch, das Untier oder Der Mensch ist ein schmalnasiger Primat oder so Geschichten. Und so einfach sagen, man ist so wirklich beliebig aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt, wie sollen wir von dort her eine Spur von Achtung beanspruchen können, wenn man das so entwirft, wenn man auf diesem Punkt stehen bleibt. Warum begegnet mir eben statt diesem irgendein anderes Phänomen? Weder lässt es sich und sein zufälliges Erscheinen auch einer umfassenden Gesetzlichkeit begreifen, noch gelange ich in Gegenrichtung aus den Erfahrungen zu einem Sinngesetz. Was ist das für ein Durcheinander in der Welt, sagen dann die Leute, wenn die das so angucken. Und wundern sich und verdächtigen natürlich die Religionen, besonders auch das Christentum, eines Wunschdenkens und eines sich da irgendwie in Träume von Ordnung hineinflüchtens. Das kann man auch immer wieder hören von Kollegen dann. Dass es in der Form dasteht. Und bei Balthasar, der bezieht das dann nochmal auf den Menschen, beschreibt er da, welcher Mensch, den man trifft, verkörpert die große Idee des Menschen. Tut es aber keiner, woher der Normanspruch jener Idee? Also den Menschen gibt es ja gar nicht. Das ist ein Sonntagsreden-Thema, sagen die Leute. Nicht? Das, was es gibt, sind eben so kleine Leute wie wir in ihrer Mischung. Oder andersherum, wenn ich wirklich Mensch bin, also den Gedanken Mensch verwirkliche, samt dem Einmaligsein, das dazu gehört, Wieso gibt es dann noch Milliarden andere Menschen? Das können Sie ziemlich ausführlich zum Beispiel bei Guardini immer wieder lesen, in seinen Tagebüchern. Dass er sagt, was ist das für eine merkwürdige Situation im Buch Genesis, in der geheimen Offenbarung? Diese Chöre mit so vielen Leuten, die da singen und rum. Warum gibt es so schrecklich viele Leute? Wie soll das eigentlich sein? Diese Milliarden anderer, bin ich also auswechselbar? Oder aufgrund von was sollte ich jetzt was Besonderes sein? Und dann wäre das Eidos-Mensch in mir nicht echt verkörpert. Es sei denn, zu dieser Idee würde just die Unwichtigkeit des jeweils konkreten Falles gehören. Also der Mensch ist eine tolle Idee, aber in wem jetzt diese Idee instanziert wird, das ist völlig beliebig. Zufällig gibt es uns. Und das, was ich da jetzt erzähle, das schreibt er so, weil das tatsächlich bei den Zeitgenossen so zu lesen war. In dieser Situation. Also jeder ist ein Fallbeispiel und nicht mehr. Und dann fragt man sich, was mache ich dann mit den Begriffen Persönlichkeit und Person? Und ich fände es durchaus also sinnvoll, sich dem mal zu stellen, weil normalerweise fragen wir uns sowas nicht oder schieben das so weg. Das meldet sich nur ein Krieg.
Die ganze heutige Tendenz geht ja nur in die
Vollkommnung des
Menschen.
Genauso.
Also irgendwie ist die Idee da.
Eben, und das versuchen die. Die Frage ist, was heißt der jetzt Vervollkommnung?
Ja, eben, nee, denn, das Menschliche.
Genauso.
Ist das
und, aber reicht das dann eben wirklich weiter? Da sagen eben so und so viele Leute, nein, das ist ja Träumerei. Die eigentliche Einholung ist, das zur Kenntnis zu nehmen und das eben auszuhalten. Und das war ja so auch der Gedanke Sartres dann, zu sagen, wir sind eigentlich absurd und eine Passion inutile. Aber wenn man das weiß und das dann liebt, dann können wir durch unsere Verantwortlichkeit und unseren Mut das machen. Und dann gehört dann ja auch dorthin diese berühmte, ich habe neulich, gab es wieder mal so einen halben Artikel, eine halbe Seite Artikel in der FAZ dazu, berühmte Wort vom Camus am Schluss vom Sisyphus, dass er dann sagt, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Der da immerfort also den Stein darauf schleppt und wieder runter, weil es geht immer so weiter. Aber weil er das eben jetzt selber einfach akzeptiert oder macht, ist er dann glücklich. Ich habe immer gemeint, das sei einigermaßen pubertär. Aber es gibt also eine ganze Reihe Kollegen, die finden das also tatsächlich und schließen sich dem an. Er sagte dann, der Kampf gegen die Felsen können ein Menschenleben ausfüllen, dass er genau weiß, es ist eigentlich absurd, was die Götter da an mir verhängt haben. Aber wenn ich einfach sage, so what, ich schleppe halt den Stein rauf und weiß, er rollt wieder runter. Und im Runtergehen kann ich mir das nur so angucken, dass ich mich da nicht davon kaputt machen lasse, dann macht mich das glücklich.
Das würde ja heißen, dass Mühe und Sinnlosigkeit ein erstrebenswertes Ziel wären.
Eben, das ist eben die These von der ganzen Reihe von Leuten. Und das können Sie manchmal auch, das hatten wir auch ein bisschen, manchmal auch immer wieder klingt es so etwas durch bei Rahner-Texten. Ich habe gerade jetzt noch mal gelesen, es gibt so ein ganz wunderschönes kleines Büchlein von ihm mit Überlegungen zur Karwoche. Also macht vorne eine Einleitung, dann gibt es einen Text zum Gründonnerstag, einen Text zum Karfreitag, einen Tag zum Karsamstag und nochmal einen Tag zum Sonntag. Und da redet er immer wieder von eben der Leere und der Mühe und dem Qual unseres Lebens und des Alltags. Und dass wir das irgendwie in Verknüpfung bringen sollten mit dem Schicksal Jesu in den Kartagen, weil das zugleich dann auch unsere Teilnahme an seinem erlösenden Leiden mit einschließt. Und da sind immer wieder solche Ausdrücke wie das leere Leben und das mühselige Leben und das schreckliche Leben oder so, tauchen dort ständig auf, so wie ich ihn auch kennengelernt habe, wie das war, wenn er dann am Morgen kam und sagte, geht's wieder ran oder so. Dass es wirklich ihn ziemlich so bestimmt hat mit. im Unterschied zu seinem älteren Bruder, der war so weltläufiger und heiterer und gelöster, der leider dann so früh den Parkinson ja bekommen hat. Er war immer so etwas so muffelig und sein eigenes Kreuz, das ist mir aufgegangen. Denn vorher hatte ich immer schon als Kritik an ihm gelesen, das Kreuz kommt bei ihm zu kurz oder so. Als ich ihn kennengelernt habe, was kommt da zu kurz? Da ist nicht sein eigenes Kreuz, da ist nichts, was zu kurz kommt. Man könnte sich nur umgekehrt fragen, das kann es nicht alleine sein. Und er redet dann noch von, dass sich das hinterher, natürlich gibt es Ostern und dann löst sich das auf und das erwartet uns da. Aber hier, das fand er schon eher etwas mühsam. Er hatte ja auch keine Hobbys, er machte keinen Urlaub, er hat einfach mal durchgearbeitet. Und dann immer so unter dem Druck und das wird getan. Da war schon ein Unterschied zu Balthasar in dem Punkt. Nicht? Also es gibt da genug Vermittlungen zwischen Faktizität und Normen, die zeigen sich auch, aber schließlich hängen eben, so schreibt auch Balthasar, die Enden unverknüpfbar lose. Also einfach so die Bedeutungen, die da sind, die Erwartungen auf der anderen Seite. Wie sieht eben unser Leben aus? Wir helfen uns natürlich so, dass wir Zwischenziele haben. Dann will man also in die nächste Klasse versetzt werden, dann will man sein Studium irgendwie abschließen, man will irgendeinen Titel erwerben oder einen Beruf oder was weiß ich. Das sind einfach so Dinge, auf die man dann auf diese Ziele hingeht, sodass, wenn die auch erreicht sind, dann so erstmal so eine kleine in ein Loch fallen, dann dadurch entsteht, bis man eben das nächste Ziel sich wieder gesucht hat. Aber es gibt andere Leute, die sagen, jenseits der Zwischenziele, wofür wurschtle ich überhaupt hier die ganze Zeit herum? Was kommt denn hinterher dann raus? Nicht? Ich tue meine Arbeit, aber was ist denn davon? Und ich habe das auch immer so gefunden, dass das gerade zum Beispiel auch bei den Profs ja so ist. Die haben dann irgendwelche Lieblingsideen oder Sachen, die sie meinen, die müssten sie den Leuten klar machen. Aber die Leute hören ja haufenweise Vorlesungen und dann ist man selber da, ein Punkt römisch 1, arabisch 3, Alphabet und dann nochmal runter oder so. Und irgendwo kommt man dann vor. Das heißt, das verschwindet einfach so. Sodass also alle diese Formen tatsächlich Formen der Vergeblichkeit sind. Also dem einen ist es wichtig, aber bei den anderen ist es ein Punkt unter ganz vielen Punkten, wo das einfach so untergeht. Ne? Und da hat er sicher so ein deutliches Bewusstsein dafür. Man lernt da und lehrt da und gibt die Sachen weiter. Aber was bleibt da wirklich übrig oder kommt da raus? Ne? Also der Idee-Mensch ist es offensichtlich versagt, ihre Möglichkeitsfülle auch wirklich zu präsentieren, so schreibt er. Also wir haben eine Menge Möglichkeiten, nicht bloß die Menschheit oder der Mensch, sondern jeder und jede von uns. Aber was können wir schon von unseren Möglichkeiten verwirklichen? Möglich ist ja immer eins und noch was anderes und noch viel mehr anderes. Wirklich kann immer nur eins werden. Und die anderen Möglichkeiten sind mit gestorben dann. Dann gibt es natürlich wieder neue unendlich viele Möglichkeiten, ist klar. Aber in der Form. Nicht, dass das ausfällt und umgekehrt bietet kein Mensch ein erfüllendes Bild des Menschseins. Manche sehen in Goethe sowas, dass sie sagen, das ist ja ein toller Mensch oder ein Bild des Menschen. Ich finde das ja nicht ganz so, wenn ich sehe, wie der da lebenskünstlerisch damit sich rumtut und die anderen in Dienst nimmt. Dann gefällt mir das nicht so ganz. Aber es gibt Leute, die sagen, nein, das ist ein Lebensmeister. Es gibt ja extra Goethe-Kalender und Sprüche, die ganz daraus lesen, lernen, leben und so. Und es gibt wieder andere, die sagen gerade, als ich das letzte Buch vom gestorbenen Sawatzki, glaube ich, aber Goethe als eben Lebensmeister, wie man sieht, wie der voller Lebenskunst und entsprechendem Egoismus eben sein Leben und seine Umgebung eben gestaltet hat auf sich hin. Dass es einfach dorthin gehört. Also zwischen dem Begriff, Kant nennt den Begriff leer und beliebiger, Kant blinder Anschauung, wir haben also den leeren Begriff und die blinde Anschauung und dazwischen hin und her gerissen, wozu die Erkenntnisbemühung, wenn man ihre Unerfüllbarkeit einsieht. So also diese Welt, die ja auftaucht, und das wird nun wirklich berührend und persönlich an der Weltenttäuschung des Heranwachsenden anschaulich gemacht. Dann kann man es deutlich dran zeigen, wenn, wir müssen uns ja nur daran erinnern, wie wir so aus der Kindheit dann ins junge Erwachsenen-Dasein gekommen sind, wobei vom Erwachsenenwerden ja dann Hegel sagt, das Erwachsenwerden heißt, dass wir uns zur Endlichkeit entschließen. Das heißt, Erwachsenwerden sich zur Endlichkeit entschließen. Und von dort her, also dieses Durcheinander und die Schmerzen und die Unleidlichkeiten in der Pubertät. Aus dieser Geborgenheit des Kindseins in den Entschluss zur Endlichkeit und dazwischen also diese Spannung zwischen den unendlich vielen Möglichkeiten, denen man nicht gerecht werden kann und das auch irgendwie weiß oder merkt. Und manche bleiben halt in der Pubertät halbwegs stecken. Eben aus dieser kindlichen Versunkenheit ins Einzelne, schreibt Balthasar, folgt der Jugendliche dann dem Lockruf des Allgemeinen, eines tieferen Sinnes, um zu erkennen, Zitat, dass der Gang zu den Müttern nirgendwo hinführt. So schreibt er ganz entschieden, deutlich so auf. Dass unversehens man wieder in das Einzelne zurückgeht. Das aber hat seinen alten Zauber für das Kind verloren und erscheint in seiner Kontingenz zugleich geheimnislos und unheimlich. Auch das finde ich schön, die Zusammenstellung. Nicht? Es ist einerseits geheimnislos, andererseits ist es unheimlich. Was ist jetzt diese Verbindung? Und wenn wir das so hören, dann verstehen wir auch, dass wir jetzt über die Angst reden. Wenn ich das so nehme, geheimnislos auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben nochmal merkwürdig, gewichtlos, schreibt er. Und sagt dann in Kursiv gesetzt abstrakt. Das ist nicht einfach konkret und nährt nicht, sondern es wird erkannt. Und diese Erfahrung führt erkenntnistheoretisch dann zum Phänomenalismus. Heute müsste man dafür Konstruktivismus sagen. Das war dieses Reden, so wie auf dem Grabstein von Newman dann steht, aus Bildern und Schatten. Ex umbris et imaginibus. Und ein Bild ist ja nicht das, was es darstellt. Das ist ja nur ein Bild. Wenn ich da eben einen Würfel hinmale und frage sie, was ist das, dann sage sie, ein Würfel. Und dann sage ich, jetzt würfeln Sie mal damit. Und dann heißt die Antwort natürlich, deswegen dieses berühmte Bild von Magritte, ceci ne pas une pipe. Das ist keine Pfeife. Das ist nur ein Bild von einer Pfeife. Man kann nicht aus ihr rauchen. So, das, also deswegen, dass so ein Gedanke ist, der immer wieder auftaucht, wir leben eigentlich zwischen Bildern, in diesem Sinn. Also nicht im Sinn jetzt der gefüllten Bilder, von dem Max Klee schreibt etwa, Paul Klee schreibt, nicht? Wenn er eben sagt, dass das Bild nicht abbildet, sondern sichtbar macht. Das gilt hier erstmal nicht, sondern hier wird so ein Abbild gedacht und da ist das Bild nicht das, was es darstellt. Gerade nicht. Und so sei das dann mit dem Leben überhaupt. Nicht, wo komme ich also dorthin? Und dieser Weltverlust, dass sich das wieder entzieht, das macht eben Angst. Ich sage, wo lebe ich da eigentlich rum? Bin ich selber auch bloß ein Bild? Nicht, in dieser Frage, wer bin ich eigentlich? So setze ich ja diese Kantschen berühmten drei Fragen fort, nicht? Haben wir öfter getan. Also Kant sagt ja, jeder von uns ist insofern ein Philosoph, als wir alle diese drei Fragen stellen. Was kann ich wissen? Dimension des ganzen Theoretischen. Was soll ich tun? Wort für die Ethik. Und dann, was darf ich hoffen? Das meint er, sei das Wesen der Religion. Wenn ich sage, das Wesen der Religion ist die Anbetung Gottes und nicht die Hoffnung auf ihn. Aber er entwirft es so. Und dann sagt er, diese drei Sätze, diese drei Fragen gehen in die vierte Frage, was ist der Mensch? Und dann setze ich fort und sage, was ist der Mensch? Der Mensch ist ein Wesen, der sich und sein Gegenüber fragt, wer bist du? Jetzt taucht etwas Wer auf. Heidegger war der Meinung, dass man sagen müsse, wer ist der Mensch? Das ist ja gut gemeint, aber schlechtes Deutsch. Das ist nämlich ein Suppositionsfehler. Ich kann wer nicht auf eine Menge hin fragen, sondern wer kann ich nur fragen, wer bin ich, wer bist du, wer ist der oder die da? Die Frage wer zielt nur auf Individuen. Das andere ist gut gemeint, aber miserables Deutsch. Und hat Theodor Hecker ja ein berühmtes Buch geschrieben, eben Was ist der Mensch? Und das hat Heidegger kritisiert. Na, Max Müller eben in einer Besprechung dann den Hecker verteidigt gegen seinen Meister Heidegger und Heidegger hat sich dann in einem Brief an Max Müller beschwert, aber Max Müller ist bei allem sonstigen so Unterwürfigkeit dabei geblieben, dafür Theodor Hecker einzutreten. Ich kann nicht sagen, wer ist der Mensch, sonst heißt, was ist der Mensch? Einfach nach unserer Grammatik und dem Geist unserer Sprache. Also, was ist der Mensch? Der, der sich und andere fragt, wer bist du? Trotzdem, meine ich, muss man sagen, ist die Angst nicht eigentlich in der Vernunft zu Hause, da stimme ich ihm zu, dem Balthasar, sondern im Willen, in der Freiheit. Also die Vernunft allein ist natürlich auch schon also irgendwie ja, befremdlich, sagen wir mal, aber die Angst gehört zum Willen und zur Freiheit. Sein, das All und das Ganze überhaupt, stellt keinen Gegenstand möglicher Wahl dar. Das können wir nicht wählen. Was andererseits sollen wir innerhalb dieses umgreifenden Horizonts wählen? Wenn bei ausnahmslos allem, immer irgendetwas dafür spricht und anderes dagegen. Wir müssen uns entscheiden, heißt entweder oder. Aber auf der Ebene der Gründe haben wir immer ein sowohl als auch und ein für oder wieder. Für und wieder. Ich nenne den Versuch zu behaupten, es gäbe für irgendeine unserer Entscheidungen nur eine richtige Antwort, das nenne ich Ideologie. Das Wort Ideologie gehört ja an sich in die Sozialphilosophie. Das hat Napoleon hat das den Erkenntnistheoretikern davor gehalten und anderen. Klassischerweise die berühmte Definition von Marx und so den Leuten. Ideologie heißt eine Theorie, die herrschende Zustände legitimiert. Und ich verwende den Begriff nochmal ins Individuum hinein. Wenn jemand eine Entscheidung trifft, eine Lebensentscheidung zum Beispiel für eine Philosophie oder eine Religion oder für einen Menschen oder was weiß ich, wofür auch. Und dann behauptet, er hat nur 100% Gründe dafür und keinen dagegen. Dann ist das Ideologie, denn dann folgt daraus, dass jemand anderer, der sich anders entscheidet, entweder dumm oder böse und am besten gleich beides ist.
Das heißt, das Wort alternativlos ist Ideologie.
So ist es. Ich wollte es nur nicht ausdrücken, aber ich habe, vielen Dank, ich hatte gehofft, dass es also jemand auch so merkt, das stört mich also enorm, dieses Gerede mit alternativlos. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und das zeigt die scholastische Methode. Mein Beispiel für die Studenten war immer, wenn Thomas anfängt, über Gott zu reden, in der theologischen Summe, dann fängt diese Question damit an, videtur quod non, es sieht so aus, als kann es Gott gar nicht geben. Denn wo soll es das absolut Gute geben, wenn so viel Böses in der Welt ist? Er versucht dann eine Antwort darauf zu geben. Aber er fängt erst mal an und sagt, so sieht's aus. Und sodass also die Frage ist, wie gehen wir mit den Gegengründen um, zu behaupten, das sind keine, wäre Ideologie. Und deswegen finde ich, ist es ganz schlecht, von alternativlos zu reden in irgendeinem Zusammenhang. Sondern es gibt immer nochmal Alternativen. Die Frage ist, welche Gründe mich überzeugen und welche Gründe andere überzeugen, weil Gründe eben für verschiedene Leute verschiedenes Gewicht haben. Das meine ich, sollte man wirklich sehen. Nichts, was, wo wir, also wir müssen uns entscheiden, entweder oder, das heißt entscheiden, aber die Gründe sind niemals bloß auf einer Seite, sonst gibt es immer Gründe dafür und dagegen. Gründe, die es nahelegen und Gründe, die es fragwürdig machen. Das ist gar nicht auszuschließen. Auf der Metaebene, denn man kann ja sofort weiterfragen, warum sind diese Gründe für dich Gründe? Oder warum sind diese Gegengründe für dich Gegengründe? Und dann ist das wieder zu diskutieren. Nein, nein. Ohne Alternative ist nichts. Und das wäre dann eben die Basis, auch die Entscheidung anderer Menschen zu respektieren. An dem Punkt. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch Dinge gibt, wo man ein ziemliches Einverständnis erreichen kann, irgendwas gehört sich nicht. Also eben halt die Grundbestimmung, ich soll niemanden zu Tode quälen, ich soll meine Verträge halten oder was weiß ich. Das ist schon ziemlich deutlich, diese Grundaussagen, die erstmal da sind. Man kann nicht sagen, das ist alles pure Beliebigkeit. Aber Gegengründe gibt's. Und die können in Einzelfällen ja auch dann echte Entschuldigungsgründe werden, die dann wirklich zu Recht und nicht bloß als Vorwände angesprochen werden. Sodass man deswegen ja auch diese Unterscheidung, habe ich immer versucht, auch den Studenten klarzumachen, ich als Ethiker beurteile Taten, aber niemals Personen. Und deswegen drückt man das auch anders aus, deswegen kann ich da so klar reden und sagen, das ist jetzt sittlich verboten. Und dann sagen mir die Leute, jetzt haben sie zum Beispiel bei so Abtreibungsdiskussionen, jetzt haben sie so und so viele Frauen hier schuldig gesprochen. Da ich, erstens, wieso bloß Frauen? Da gehören erstmal auch noch Männer dazu. Zweitens, wann habe ich das Wort böse oder schuld benutzt? Ich habe nur davon geredet, dass es die Tat sittlich nicht erlaubt ist. Was da jetzt im einzelnen Menschen vorgeht, welche Gründe oder eben nicht Gründe, welche Panik, was da vorliegt, woher soll ich das wissen? Das ist nicht mein Thema, um das mit anzusprechen. Also, was macht man da, wenn das so aussieht? Eben mit also wiederholtem, für und wieder auf der Ebene höher, welche Gründe zählen eigentlich mit? Und derart steht also den Möglichkeiten, sagt er, keine Wirklichkeit, das heißt keine Notwendigkeit des zu Wählenden gegenüber, so drückt er das aus. Sondern das ist alles immer noch mal wieder zu interpretieren. Und ich meine, dass man hier sagen muss, das redet keinem Relativismus das Wort, zeigt aber die schwindelnde Höhe, das Ausgesetztsein einer Freiheit, die zur Selbstbestimmung gerufen ist. Sartre sagt deswegen, wir sind zur Freiheit verdammt. Condamné. Ich sage, wir sind zur Freiheit gerufen. Weil wir nicht zur Freiheit gerufen sind, sondern zur Liebe. Und Liebe gibt es nur, wo Freiwilligkeit herrscht. Liebe mit Zwang kann man nicht lieben. Insofern ist das da mit eingeräumt, das dorthin gehört. Und da haben wir jetzt, ist schon wieder drei. Da ist mal unsere Pause. Ja, es tut mir leid, das ist einigermaßen finster, was ich Ihnen da erzähle, aber es ist so. Und das sollte man eben auch von dort her sich mal ein Stück klar machen, weil es wirklich nicht wenige Menschen gibt, die nur aus dieser Perspektive leben. Und daher so, viel, so merkwürdige Fluchtbewegungen aller Art dann eben einleiten. Das geht los mit der allgemeinen Zerstreuung überhaupt, möglichst viel also tun oder auf Reisen gehen oder dies oder jenes, weil man das eben nicht eigentlich leben oder aushalten will, sodass man dem ausweicht in irgendeiner Form. Und dann machen wir nach der Pause weiter mit dem nächsten Schritt bei Balthasar, der heißt das Zeichen eines Bruchs. Was ist da jetzt also eigentlich passiert nochmal und los? Schönen Dank. So, machen wir Pause und wenn Sie so nett sind, machen dann Fenster auf ein bisschen, ich mache auch die Tür auf, dass wir wieder...